Es ist schön, wieder hier bei euch zu sein, nachdem ich Anfang Dezember mal hier war und, soll man sagen, wo ich mit etlichen von euch eine erste Berührung hatte. Ich erlaube mir vor der eigentlichen Predigt noch etwas, mit ein paar Gedanken mit euch zu teilen, die mich sehr beschäftigen im Moment. Von der aktuellen Corona-Situation her haben wir sehr hohe Fallzahlen und das ist sehr, sehr mühsam. Ich sehe das bei meiner Frau, sie arbeitet in einer Behinderteninstitution. Da sind so viele Mitarbeiter, die ausfallen, weil sie infiziert sind, weil sie positiv getestet sind. Und sie muss auch selbst aushelfen, Überstunden machen, das ist sehr mühsam. Aber das ist aktuell nicht meine größte Sorge. Wenn Gott Gnade schenkt und keine neue bedrohliche Virusvariation auftaucht, sind wir in wenigen Wochen durch. Was mir Sorgen macht, ist, wenn östlich der Ukraine Zehntausende von russischen Soldaten Manöver machen, das macht mir Sorgen. Und wenn der russische Präsident sagt, diese Soldaten stellen keine Bedrohung dar für die Ukraine, dann muss ich sagen, deine Taten reden lauter als deine Worte. Es gibt manchmal Situationen in der Geschichte, wo die weitere Entwicklung auf des Messers Schneide ist und wo die weitere Entwicklung auf die eine oder auf die andere Seite kippen kann. Je nachdem ausgelöst von unglücklichen Umständen, von Zufällen oder wie man es auch immer benennen will. Oder anders ausgedrückt, es entstehen manchmal Situationen, die entwickeln eine starke Eigendynamik, dass man sie plötzlich nicht mehr steuern kann. Das macht mir Sorgen und ich bitte euch herzlich, betet dafür, dass es keinen Krieg gibt. Denn wenn es dort Krieg gibt, heißt das nicht nur, dass dort viele Menschen sterben werden, das wird Auswirkungen auf die ganze Welt haben. Das wird eine Situation der Unsicherheit schaffen, da werden NATO, die USA, China, viele Länder in Alarmbereitschaft sein, das wird sich auswirken auf die internationalen Finanzmärkte, es wird große Unsicherheit schaffen auf die Börse, auf das ganze Wirtschaftsleben und wahrscheinlich auch auf das Wirtschaftsleben in der Schweiz. Betet, dass es keinen Krieg gibt. Und ich schlage vor, dass wir das jetzt gerade machen. Wir danken dir, Vater im Himmel, für das Vorrecht, in einem freien Land leben zu können. Mit einem hohen Maß an Gerechtigkeit, an Frieden, mit einem hohen Maß an Wohlstand. Und wir sehen diese Not und diese Bedrohung dort und wir bitten dich um dein Erbarmen, dass du die Menschen, die jetzt die Entscheidungen fällen, die miteinander reden, die einander verstehen oder auch nicht, dass du sie lenkst und dass du ihre Gedanken und ihre Entscheidungen lenkst in die Richtung des Friedens. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du dem Bösen wehrst, dass nicht Chaos entsteht, riesiges Elend und große Not. Erbarm dich über uns. Amen. Neben diesem Unangenehmen würde ich sagen, die Erde ist in dem großen und manche sagen unendlichen Universum der mit Abstand schönste Planet, den es gibt. Mit Abstand. Bis jetzt hat es die Menschheit bis auf den Mond geschafft, das sieht nicht sehr attraktiv dort oben aus. Mit Teleskopen können wir viel weiter ins Weltall hineinschauen oder man schickt Sonden auf andere Planeten. Aber bis jetzt hat man noch nichts gefunden, was auch nur annäherungsweise so schön wäre wie unser Planet. Berge, Wälder und Felder, Flüsse und Seen, Land und Meer und alles, was darin ist. Aber das Spannendste auf dieser Erde ist meines Erachtens immer noch der Mensch. Der Mensch mit all den Möglichkeiten, die Gott in sein Leben hineingelegt hat. Und für mich das Interessanteste am Menschen ist eigentlich sein Gesicht. Ich persönlich beobachte gerne Menschen und zwar schaue ich nicht nur, ist das jetzt ein sympathisches Gesicht oder nicht, sondern ich versuche immer wieder ein Stück herauszufinden, was sagt mir das Gesicht dieses Menschen über seine Person und über sein Leben. Das ist immer so eine Sache, wenn die Menschen merken, ich schaue sie an, dann muss ich natürlich schnell wegschauen. Unser Gesicht ist zum einen beeinflusst durch die Genetik, durch die Eltern und Großeltern. Wenn ich in das Dorf zurückkomme, in dem ich aufgewachsen bin und das ich vor über 40 Jahren verlassen habe, begegne ich dort manchmal Menschen, die auch schon länger dort wohnen und offensichtlich kennen die mich, aber ich kenne sie nicht. Und spätestens dann, wenn sie merken, dass ich etwas unsicher bin, sagen sie, weißt du, wer du bist und aus welcher Familie du kommst, das ist offensichtlich. Du siehst genauso aus wie dein Vater. Aber unser Gesicht wird ja nicht nur durch die Genetik beeinflusst, sondern auch durch Lebensereignisse, durch Dinge, die im Leben passieren und die unser Gesicht mitprägen. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Schaut uns das mal kurz an. Können wir hier vorne schnell das Licht etwas zurücknehmen? Das sind jetzt eine Reihe von Menschen, tendenziell sympathische Menschen, die hat man vor eine Kamera gestellt und ihnen gesagt, sie sollen doch mal interessant in die Kamera schauen. Das sind gestellte Bilder, die sagen über die Person und über das Leben dieser Menschen eigentlich wenig bis gar nichts aus. Das ist hier ähnlich so, jetzt sieht es noch ein bisschen professioneller aus. Das sind Fotos, die man je nachdem auf seine Bewerbungsunterlagen dafür verwenden könnte. Bei dieser Frau kann man sagen, ja, sie sieht nicht unattraktiv aus, aber wir erfahren nicht sehr viel über ihre Person, über ihre Persönlichkeit. Man sieht, sie kann gut Grimassen schneiden, aber viel mehr erfahren wir auch nicht. Der Mann macht offensichtlich ein ängstliches Gesicht. Wir wissen nicht, was bei ihm jetzt die Ängstlichkeit auslöst. Da ich das Bild aus einer Bilddatenbank habe, hat man ihm wahrscheinlich gesagt, wie er in die Kamera schauen soll. Also von daher, es ist gestellt, es ist alles andere als authentisch. Und es gibt viele Menschen, die tragen eine Maske, nicht so eine, wie ihr jetzt gerade tragt, aber die versuchen, ihr Gesicht in einer bestimmten Weise, ihren Gesichtsausdruck in einer bestimmten Weise zu beeinflussen und auch damit nicht authentisch sind. Das ist ein Herr, schon etwas fortgeschritten im Alter, der schaut relativ zufrieden aus. Und man kann sich jetzt fragen, ist das authentisch, ist das echt? Widerspiegelt das eine innere Ruhe, einen inneren Frieden wieder? Oder hat man ihm einfach jetzt gewisse Instruktionen gegeben? Bei dieser Frau kann man sagen, das ist wahrscheinlich nicht gespielt. Aus diesem Bild, da sehen wir eine große Not, man sieht die Kinder, die ihr Gesicht verstecken, da ist viel Scham, da ist offensichtlich auch viel materielle Not und die Frau schaut nicht in die Kamera, sondern irgendwo anders hin, da ist viel Elend, da ist viel Resignation, das sieht nicht schön aus. Und wenn man das Bild dieser Frau sieht, das Leben hat seine Spuren, seine Furchen hinterlassen, aber auch ein alter Mensch kann unterschiedlich aussehen und man kann sich jetzt länger überlegen, was drückt dieses Gesicht aus. Unser Gesicht ist beeinflusst durch unsere Herkunft, der Gesichtsausdruck ist beeinflusst durch unsere Lebenserfahrung und durch das, was wir damit gemacht haben, was wir im Leben erfahren haben. Das Ganze hat auch eine geistliche Komponente. Und der Benni hat vorhin diese Geschichte von Mose vorgelesen, wie er immer wieder in die Gegenwart Gottes ging und wie das etwas mit seinem Gesicht gemacht hat. Es fing an zu glänzen, zu leuchten, zu strahlen. Und auf diese Geschichte nimmt ein Abschnitt aus 2. Korinther 3 Bezug, den ich euch vorlesen möchte. Darin besteht unsere Hoffnung, deshalb treten wir auch mit großem Selbstbewusstsein und innerer Freiheit auf. Wir machen es eben gerade nicht wie Mose, der sein Gesicht mit einem Tuch verdeckte, damit die Israeliten nicht miterleben konnten, wie der Lichtglanz langsam verschwand. Dabei kann man sagen, dass ihr Denken sich immer mehr verhärtete, denn es ist bis auf den heutigen Tag so, dass genau diese Decke auf dem Buch des Alten Bundes liegt, wenn sie es lesen. Und erst dann, wenn Menschen Christus als den Messias anerkennen, wird diese Decke weggenommen. Doch es ist so, dass bis heute, immer wenn die Bücher von Mose gelesen werden, eine Decke über ihrem Herzen liegt. Doch dann, wenn sich jemand zu Jesus, dem Herrn, hinwendet, wird diese Decke weggenommen. Der Herr, das ist der Gottesgeist. Wo er der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wir alle, auf deren Gesicht keine Decke liegt, wir spiegeln den strahlenden Lichtglanz des Herrn wider und wir werden dadurch umgestaltet, sodass sein Bild uns immer stärker prägt. Ja, wir werden von einem herrlichen Glanz zu einem noch herrlicheren Lichtglanz umgestaltet. Das alles kommt von ihm, dem Herrn, dem Gottesgeist. Wenn man die beiden Korintherbriefe liest, merkt man, die Gemeinde in Korinth, die hatte, vorsichtig ausgedrückt, etliche Probleme. Und ein Problem war, das kommt speziell im zweiten Korintherbrief zum Ausdruck, es gab andere Menschen, die während der Abwesenheit des Paulus auftraten und den Christen dort sagten, und das waren zu einem guten Teil Heidenchristen, die keine jüdische Abstammung hatten, ihr müsst auch das Gesetz des Mose respektieren und einhalten. Und wenn man den zweiten Korintherbrief liest, merkt man, Paulus hat gegen diese Überzeugung mit aller Entschlossenheit gekämpft. Wir lesen das auch im Galaterbrief. Und wenn wir verschiedene Stellen aus dem zweiten Korintherbrief lesen, merken wir, hierfür hat Paulus sein ganzes Engagement aufgewendet. Er kam im Kampf gegen diese Überzeugung an die Grenzen seiner Möglichkeiten, an die Grenzen seiner Kraft. Heute hört man manchmal den Satz, ja, der hat alles gegeben. Das ist je nachdem so leicht dahergesagt. Aber hier in dieser Situation bei Paulus muss man sagen, er hat alles gegeben, damit sich diese Überzeugung nicht durchsetzt. In diesem Kapitel 3 stellt Paulus, wie soll man sagen, einander gegenüber den alten und den neuen Bund. Es ist nicht so, dass er den alten Bund, den Gott mit Israel am Berg Sinai geschlossen hatte, dass er den schlecht macht. Aber was er sagt, der neue Bund durch Jesus, in Jesus, ist der bessere. Es geht nicht darum, den alten Bund schlecht zu machen. Aber Paulus sagt immer wieder, der neue Bund ist herrlicher, ist schöner, ist besser, um es einmal salopp zu sagen. Wir haben es in der Lesung gehört, Mose kam vom Berg Sinai herunter und wahrscheinlich hat er das selbst gar nicht realisiert. Sein Gesicht glänzte, es strahlte, es leuchtete. Und dort, wir haben es gehört, wird gesagt, die Menschen fürchteten sich. Sie haben etwas Übernatürliches gesehen im Gesicht dieses Mose. Das Gesicht des Mose hat wie ein Stück der Herrlichkeit Gottes widergespiegelt. Und das ist auch immer wieder passiert, wenn er in die Stiftshütte ging, um dort Zeit vor seinem Gott zu verbringen. Und wir lesen, dass Mose eine sehr innige Beziehung zu Gott hatte, eine freundschaftliche Beziehung zu Gott hatte. Es gibt da Abschnitte in den Büchern Mose, die sind sehr berührend, wo man einen kleinen Einblick hat, wie Mose und Gott, was für einen Umgang die miteinander hatten. Paulus hier sagt, Mose bedeckte sein Gesicht, damit man nicht erleben konnte, damit man nicht sehen konnte, wie der Glanz wieder verschwand. Das ist, die geistliche Komponente dessen, was mein Gesicht ausdrückt. Das Sein vor Gott, das Leben und die persönliche Beziehung, die man mit Gott in der Stille pflegt, das macht etwas mit den Menschen. Und zwar insbesondere, wenn man nicht irgendwie ein Programm dann abspult, sondern wenn man sich mit seiner ganzen Person auf den dreieinigen Gott ausrichtet. Und interessant ist, Paulus nimmt hier das Bild dieser Decke und gebraucht es plötzlich in einem anderen Kontext mit einer anderen Bedeutung. Vorher war davon die Rede, Mose hatte eine Decke über dem Gesicht. Und jetzt sagt er, das Volk Israel hat eine Decke über seinem Gesicht oder eine Decke auf ihrem Herzen. Sie lesen das Alte Testament, sie lesen das Buch der Offenbarung Gottes, aber über ihrem Gesicht ist eine Decke oder manche Übersetzungen sagen ein Schleier. Das heißt, wenn ich einen Schleier auf meinem Gesicht habe, dann sieht man A, mein Gesicht nicht so richtig, aber B, ich sehe auch die Welt da draußen nur undeutlich. Und Paulus sagt hier, diese Decke über dem Gesetz des Mose oder über dem Gesicht oder den Herzen des Volkes Israel wird nur durch Jesus weggenommen. Dann erschließt sich ihnen das Bild, dann bekommen sie ganz neue Erkenntnis, wie das Alte Testament zu verstehen ist. Kommen wir nochmal zurück zum Gesicht. Wie gesagt, mein Gesicht, Nase, Augen, Mund, die Anordnung, Haaransatz und so weiter ist zu einem guten Teil durch meine Herkunft, durch meine Genetik geprägt. Das sieht man bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Sagt man, guck dir doch die Augen an, man sieht doch, das ist ganz die Mutter, ganz der Vater. Da werden wir nicht gefragt, das ist einfach so. Und das Gesicht des Menschen verändert sich mit dem Alter, es kommen immer mehr Furchen dazu und irgendwann helfen auch die besten Cremes nicht, das zu vermeiden. Je nachdem wird es von der Ernährung beeinflusst, es wird je nachdem etwas runder. Aber das Gesicht oder der Gesichtsausdruck wird auch beeinflusst durch das, was wir erleben und wie wir damit umgehen und wie wir das verarbeiten. Es gibt Menschen, die schauen, insbesondere wenn sie sich unbeobachtet fühlen, die sehen trotzdem fröhlich und zufrieden aus. Es gibt Menschen, die haben etwas Schweres in ihrem Gesicht, in ihrem Gesichtsausdruck, etwas Trauriges, etwas Ängstliches. Und manche Menschen, die haben wie einen gebrochenen Gesichtsausdruck oder in ihrem Blick ist etwas Gebrochenes. Allein das zu sehen, ist sehr schmerzhaft. Und man fragt sich, was hat dieser Mensch, und oft sind es Frauen, was hat dieser Mensch erleben müssen? Aber es ist doch das andere möglich, dass sich der Gesichtsausdruck eines Menschen verändert durch einen positiven Prozess. Ich habe ein Buch gelesen von einem christlichen Psychiater, der ist vor wenigen Jahren gestorben, und er hat sich sehr intensiv mit dem Thema Vergebung befasst. Und Vergebung ist ja nicht einfach ein christliches Thema, Vergebung ist ein allgemeinmenschliches Thema. Und er hat Menschen in seiner psychiatrischen Praxis, wenn das Thema dran war, begleitet auf einem Weg der Vergebung, damit sie dahin kommen konnten, dass sie sagen, dieser Person, die mir Unrecht, je nachdem großes Unrecht angetan hat, ich vergebe ihr. Und das ist, wie soll man sagen, ein strukturierter Prozess. Und am Ende dieses Prozesses steht, dass die Menschen ein Vergebungszertifikat ausstellen, wo sie draufschreiben, heute, 30. Januar 2022, drücke ich mit Namen aus, dass ich dieser Person mit Namen all das vergebe, was sie mir angetan hat. Und er sagt, fast immer, wenn er mit seinen Patienten an diesem Punkt war, wo sie ihre Vergebung zum Ausdruck gebracht haben, und das war ja etwas, dazu brauchten sie die andere Person gar nicht, das ist einfach in ihrem Inneren passiert. Er sagt, fast immer, wenn die Menschen an dem Punkt waren, war die Gegenwart Gottes mit Händen zu greifen. Wo man den Eindruck hat, dass Gott sich in seiner Gegenwart manifestiert, weil er zum Ausdruck bringen will, das ist mein tiefster Herzenswunsch. Dass Menschen anderen vergeben. Wie gesagt, der Mann ist gestorben, zwei Frauen führen diese Arbeit in seinem Sinne weiter und sie bieten auch Vergebungsseminare an. Sie mieten sich, je nachdem, 3 Tage in einem Hotel ein, wo auch andere Gäste sind, und versuchen dort im Rahmen eines Seminars mit den Teilnehmern diesen Weg zu gehen. Das ist nicht irgendwie eine Methode oder ein Trick, sondern man zeigt den Menschen Schritte auf, und jeder Mensch bestimmt für sich persönlich, bin ich jetzt bereit, diesen Schritt zu gehen oder ist es noch zu früh? Und sie sagen in einem YouTube-Film, den ich vor geraumer Zeit gesehen habe, erzählen sie von diesen Vergebungsseminaren, und einmal ist das vorgekommen, dass am dritten Tag des Seminars sehen diese beiden Leiterinnen eine Frau und beide fragen sich, gehört die zu unserem Seminar? Ist das die und die? Was war passiert? Diese Frau hat offensichtlich in diesem Prozess der Vergebung entscheidende Schritte tun können. Von ihrem Inneren, von ihrer Seele muss eine riesige Last abgefallen sein. Und das hat ihren Gesichtsausdruck in einem Ausmaß verändert, dass man sie fast nicht wiedererkannt hat. Das ist ein sehr eindrückliches und sehr spezielles Erlebnis, was diese Frauen da schildern. Auch so ein Prozess kann etwas machen mit dem Gesichtsausdruck eines Menschen in positiver Hinsicht. Paulus sagt hier, über dem Gesicht der Israeliten ist ein Schleier, über ihrem Herzen ist ein Schleier. Sie sind nicht in der Lage, das Alte Testament richtig zu verstehen, obwohl sie es immer wieder lesen und hören. Und das ist eine riesige Tragik. Etwas, worauf Paulus hier nicht eingeht, was nicht sein Thema ist, aber etwas, was ich mich frage. Könnte es sein, dass auch über dem Erkennen und über dem Herzen von Christen ein Schleier liegt? Dass sie nur undeutlich erkennen. Ist das möglich? Wenn ich in die Kirchengeschichte schaue oder wenn ich in die Gegenwart schaue, was in verschiedenen Kirchen und Freikirchen so alles abläuft, dann kann ich mich des Eindrucks fast nicht erwehren, dass auch dort Menschen sind, auch verantwortliche Theologen, die einen Schleier haben über ihrem Gesicht, über ihrem Herzen, über ihre Fähigkeit zu erkennen. Wenn mir einer begegnet und sagt mit dem Brustton der Überzeugung, ich habe die wahre Erkenntnis, ich habe den Durchblick, ich weiß, wie es ist, dann gehen bei mir mehrere rote Lampen auf. Denn Paulus sagt in 1. Korinther 13, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Er sagt nicht, es gibt keine gewisse oder sichere Erkenntnis. Aber unsere Erkenntnis ist unvollständig. Das heißt, solange ich auf dieser Erde unterwegs bin, bin ich ein Lernender. Und komme nie an den Punkt, dass ich sage, mir muss niemand mehr etwas erzählen, ich weiß schon. Wir sind auf dieser Erde Lernende. Und wenn man sich fragt, ja okay, woher weiß ich, ob ich so einen Schleier habe, eine Decke über meinen Augen im übertragenen Sinne oder über meinem Herzen, dann ist es für mich sehr zentral zu sagen, wir brauchen unbedingt den Heiligen Geist, damit wir nicht in unseren eigenen Denkmustern verhaftet bleiben. Er muss uns lehren und zeigen, wo wir uns irren. Es geht nicht darum, wenn er uns lehrt, dass wir zusätzliches Wissen ansammeln, theologisches Wissen, biblisches Wissen, sondern es geht auch darum, dass er uns Irrtümer aufzeigt, dass er uns neue Erkenntnisse schenkt. Dazu brauchen wir unbedingt den Heiligen Geist, weil wir sonst dem nicht unbeträchtlichen Risiko unterliegen, dass wir uns irren, dass wir das Neue Testament lesen und dass wir es nicht richtig verstehen oder nur teilweise. Wir brauchen den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wurde an Pfingsten ausgegossen in unsere Herzen und das ist sehr zentral, weil wir ihn brauchen. Wir sind auf ihn angewiesen. Und es ist doch interessant, wie oft der Heilige Geist im Leben von Jesus erwähnt wird. Wir haben jetzt nicht die Zeit, näher darauf einzugehen. Und wir lesen auch, dass Jesus viel Zeit in der Stille mit seinem Vater verbracht hat. Vor Sonnenaufgang, als die meisten noch schliefen, ist er aufgestanden, rausgegangen, irgendwo hin, wo er alleine war, um Zeit mit seinem Vater im Himmel zu verbringen. Wir lesen sonst nicht, dass er nachher ein Strahlen auf dem Gesicht hatte, mit Ausnahme dieser Geschichte von Matthäus 17, die wir gehört haben. Aber ich denke, dass trotzdem, wenn die Menschen Jesus gesehen haben, sie haben vielleicht kein Leuchten gesehen, aber sie haben etwas Heilsames in diesem Gesicht gesehen. Einen tiefen Frieden, eine tiefe Liebe und Barmherzigkeit. Und handkehrum hat Jesus in die Gesichter der Menschen hineingeschaut. Er hat das Gesicht eines Zachäus gesehen, der oben auf dem Baum ausharrte. Er war klein und er wollte unbedingt Jesus sehen. Und Jesus hat in seinem Gesicht gesehen, der ist wahrscheinlich steinreich, aber tief unglücklich. Oder in dieser Geschichte, wo er bei Pharisäern, bei anständigen, vornehmen Leuten eingeladen war, kommt eine Frau, die bekannt war als Sünderin, kommt uneingeladen da hinein, bringt Jesus in eine peinliche Situation hinein, indem sie ihm die Füße mit ihren Tränen wäscht, mit den Haaren abtrocknet und ihre Füße salbt. Wo Jesus doch eigentlich hätte sagen können, du pass auf, das passt jetzt hier nicht, das ist peinlich. Aber er hat in ihrem Gesicht gesehen, dass sie von einer großen inneren Not befreit worden ist. Und als Jesus am Kreuz hing, da hat er gelitten. Und ich bin überzeugt, das hat man auch in seinem Gesicht gesehen. Wir haben keine Fotos, keine explizite Beschreibung. Wir haben ein paar Aussagen von Jesus am Kreuz. Und alle diese Aussagen machen klar, inklusive die Geschichte in Gethsemane. Jesus hat ungeheuer gelitten. Und wenn man weiß, wie eine Kreuzigung abläuft und was das mit dem Körper und mit einem ganzen Menschen macht, dieser stundenlange Zustand der Schmerzen, des Todeskampfes und dieser ausweglose Weg, langsame, qualvolle Weg in den Tod, dann braucht man keine große Vorstellungskraft, um zu sagen, dieses Gesicht war zweifellos schmerzverzerrt. Und trotzdem sieht er noch in dem Gesicht des einen, der sich an ihn wendet und der ihn um Hilfe und um Erbarmen und um Rettung bittet. Er sieht das in diesem Gesicht und sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dort hat Jesus für uns gelitten und diese ungeheuren Qualen ertragen. Und das war wirklich eine Qual. Er hing dort nicht mit dem gleichmütigen Ausdruck eines Buddha. Es war ein elendes Leiden. Damit unsere Gesichter verändert werden können, damit unser Inneres verändert werden kann. Wir sehen in den Evangelien, zum Beispiel Lukas 4, wo Jesus in der Synagoge in Nazareth ist, wo er einen Abschnitt aus Jesaja 61 zitiert. Und wir sehen dort sehr pointiert, wie wichtig Jesus das Thema Freiheit war. Er ist gekommen, um Menschen in die Freiheit zu führen, mindestens in die innere Freiheit. Dort ist davon die Rede in Jesaja und Jesus zitiert diesen Vers und er sagt, das geht hier und heute in Erfüllung. Gefangene aus ihrem Gefängnis befreien, Gefesselten ihre Fesseln zu durchschneiden, Menschen in die Freiheit führen. Ist ein sehr wichtiges Anliegen von Jesus. Und Paulus greift das hier auf und sagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit nicht im Sinne von absoluter Autonomie, ich tue und lasse, was ich will, ich nehme auf niemand Rücksicht und lasse mir von niemand etwas sagen. Das ist nicht die Freiheit des Neuen Testamentes, die Freiheit des Evangeliums. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das heißt, diese Freiheit, diese innere Freiheit ist gekoppelt an den Heiligen Geist, an seine Gegenwart, an sein Wirken, an sein Reden. Es ist verbunden damit, dass Menschen die Impulse des Heiligen Geistes aufnehmen und darauf reagieren, sich etwas sagen lassen, konkrete Impulse aufnehmen, etwas zu tun. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. In einem Buch habe ich einen sehr pointierten Satz gelesen. Da hat jemand gesagt, wenn es nicht in die Freiheit führt, ist es nicht von Gott. Wenn deine Gedanken, die manchmal eine Eigendynamik entwickeln, wenn sie dich in die Enge, in die Bedrängnis und in die Abhängigkeit führen, dann sind sie nicht von Gott. Wenn deine Gefühle, die auch manchmal eine starke Dynamik entwickeln können, wenn sie dich in die Enge, in die Bedrängnis, in die Abhängigkeit führen, dann ist es nicht von Gott. Wenn das, was du tust, dein ganz konkretes Handeln, wenn es dich in die Enge, in die Bedrängnis und in die Abhängigkeit führt, dann ist es nicht von Gott. Oder wenn das, was andere Menschen dir sagen, wenn es dich in die Enge führt, in die Bedrängnis, in die Abhängigkeit, dann ist es nicht von Gott. Ich kann mir vorstellen, der Satz ist für die allermeisten von euch neu und ich lade euch ein, in den nächsten Tagen in aller Ruhe darüber nachzudenken. Jesus ist gekommen, Menschen in die Freiheit zu führen. Und Paulus sagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Aber diese Freiheit ist nicht ein Haben, ein Besitz im Stil von, das kann mir jetzt keiner nehmen. Diese Freiheit kann ich jeden Tag ein Stück weit einbüßen. Salopp gesagt, wenn ich der Sünde auf den Leim gehe, dann büße ich zunehmend diese Freiheit ein. Oder dort, wo ich auf die falschen Stimmen höre, die falschen Stimmen aus dem eigenen Inneren oder von außen, kann ich diese Freiheit einbüßen. Diese Freiheit ist uns geschenkt durch den Heiligen Geist und es geht darum, sie zu entdecken, sie zu leben und sie auch wie zu bewahren. Ich weiß nicht, welche Bedeutung der Heilige Geist für euch hat in vielen Gemeinden und ich habe manchmal auch den Eindruck in der VFMG, ich bin jetzt seit gut 30 Jahren dabei, redet man nicht so sehr vom Heiligen Geist, es gibt so eine gewisse Zurückhaltung, je nachdem habe ich den Eindruck, es gibt so eine Art anticharismatischen Reflex, weil man hier und da etwas gelesen oder gehört hat, wo man sagen muss, also so geht's dann doch nicht. Es geht jetzt nicht darum, das im Detail zu analysieren, aber ich habe es vorhin schon gesagt, wir brauchen den Heiligen Geist tagtäglich, dass er uns führt, dass er uns lehrt, dass er uns erinnert, dass er uns Irrtümer aufzeigt, dass er uns Kraft gibt, dass er unser Innenleben prägt und umgestaltet. Dazu brauchen wir unbedingt den Heiligen Geist. Es geht darum, dass wir Abhängigkeiten erkennen in unserem Leben, Punkte in unserem Leben, in unserem Denken oder Tun, wo wir nicht frei sind und wo er uns in die Freiheit führen möchte. Es geht darum, im Alltag, in ganz konkreten Situationen auf seine Impulse zu hören, offen zu sein. Der Heilige Geist schreit nicht, sondern äußert sich eher leise und man muss lernen, seine Stimme zu erkennen. Ich war kürzlich in Bern auf dem Bahnhof, musste umsteigen und hatte ein paar Minuten Zeit und ich musste noch etwas besorgen, sehe eine Frau, die verkauft Zürpris Straßenmagazin und der Impuls war da, kauf ihr ein Exemplar ab. Und ich dachte, ja, das ist mir jetzt zu knapp, ich weiß nicht, wie lange die Schlange an der Kasse ist. Und ich habe zuerst meine Besorgung gemacht und auf dem Rückweg habe ich sie wieder gesehen und mir war klar, und jetzt kaufst du ihr ein Exemplar ab. Oder manchmal, wenn jemand in der Not zu dir kommt, vielleicht ein anderer Christ, zu hören mit dem einen Ohr, was sagt diese Person, wie geht's ihr, und mit dem anderen Ohr bei dem Heiligen Geist, mit dem inneren Gebet, zeig mir, was soll ich jetzt sagen? Welchen Bibelvers soll ich dieser Person jetzt mitgeben? Ist es dran, jetzt mit dieser Person zu beten oder vielleicht nicht? Und es ist dann sehr berührend, wenn man vielleicht der anderen Person einen Bibelvers mitgibt und die Person sagt, genau der Vers begleitet mich seit mehreren Tagen oder Wochen. Wir brauchen den Heiligen Geist, wir müssen seine Stimme lernen zu unterscheiden von unserer eigenen Stimme, von anderen Stimmen und darauf zu reagieren. Das kann man lernen und auch so vertrauter werden im Umgang mit Gott. Und Paulus schreibt davon, dass unser Umgang mit Gott immer vertrauter werden kann und auch soll. Und wir alle, auf deren Gesicht keine Decke liegt, wir spiegeln den strahlenden Lichtglanz des Herrn wider und werden dadurch umgestaltet, sodass sein Bild uns immer stärker prägt. Ja, wir werden von einem herrlichen Lichtglanz zu einem noch herrlicheren Lichtglanz umgestaltet. Das alles kommt von ihm, dem Herrn, dem Gottesgeist. Im Eigentlichen geht es darum, dass mein Inneres verändert wird. Und das drückt sich dann je nachdem auch auf meinem Gesicht aus. Die Idee ist nicht, dass wir morgens uns vor den Spiegel hinstellen und schauen, sieht man jetzt etwas von diesem Glanz oder wie muss ich, was für einen Gesichtsausdruck muss ich machen? Das wäre schräg. Für mich gibt es aus diesem Abschnitt drei Konsequenzen. Drei Konsequenzen. Das erste betrifft den immer vertrauteren Umgang mit Gott, das Sein in seiner Gegenwart. In dem braunen Liederbuch, ich glaube auch in dem anderen, ist ein Lied von Gerhard Terstegen, Gott ist gegenwärtig. Und in einer Strophe heißt es, du durchdringest alles. Lass dein schönstes Licht, Herr, berühren mein Gesicht. wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne Stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Ich denke, das sehen wir bei Mose, das sehen wir bei Jesus, das hat Terstegen so erlebt und das dürfen wir auch erleben. Dieses, die Zeit, die wir vor dem Angesicht Gottes verbringen, die unser Inneres umgestaltet und je nachdem auch unseren Gesichtsausdruck. Die zweite Konsequenz: Unser Gesichtsausdruck spiegelt wider, was wir erlebt und erfahren haben, wie es uns jetzt gerade geht. Und da, wo wir innerlich an verschiedenen Stellen nicht frei sind, denke ich, müssen wir uns auch mit uns selbst und unserer Lebensgeschichte auseinandersetzen. Wo bin ich nicht frei? Und wo sollte ich etwas aufarbeiten, sei es, dass ich mich persönlich bewusst damit beschäftige, sei es, dass ich zu einer Person gehe und sage, pass auf, an der Stelle komme ich einfach nicht weiter. Und zwar seit Jahren komme ich nicht weiter. Kannst du mir helfen? Kannst du mir helfen, mehr Freiheit zu erfahren, herauszukommen aus dieser Enge, aus dieser Bedrängnis, aus dieser Abhängigkeit? Und die dritte Konsequenz ist, wenn wir durch den Alltag gehen und andere Menschen sehen, die Gesichter der Menschen anschauen, nicht auf eine unanständige oder peinliche Art und Weise, aber wahrnehmen, was sehe ich im Gesicht dieses Menschen, was sagt mir das Gesicht dieses Menschen über seine Person, über sein Leben, über sein Ergehen. Und dann auch offen zu sein, und wenn man sieht, dieser Person geht es wahrscheinlich nicht so gut, den Impuls aufzunehmen und einfach im Stillen für diese Person zu beten. Und da, wo wir vielleicht dieser Person immer wieder begegnen und wir wissen vielleicht sogar schon, wie sie heißt, und es ist eine Beziehung da, vielleicht sogar eine vertraute Beziehung, uns zu fragen, auch vor Gott, was kann ich für diese Person tun? Herr Jesus, was ist mein Auftrag? Was willst du, dass ich für diese Person tue? Manchmal muss man einen Moment warten, bis der richtige Moment da ist, um etwas von Jesus zu sagen. Und das ist auch für mich in diesem Prozess, den wir jetzt mit der Gemeinde angestoßen haben, das Hören auf die Führung und auf die Impulse des Heiligen Geistes. Herr Jesus, was ist dein Auftrag für die Freie Missionsgemeinde Uster? Du siehst, das sind spannende Fragen im Raum. Was ist dein Auftrag? Wie sieht der künftige Weg aus? Ich lade euch ein, dass wir einen Moment still sind, wo jeder sich überlegen kann, was nehme ich mit? Worüber will ich weiter nachdenken? Und wo auch Gott in der Stille dem einen oder anderen etwas aufs Herz legen kann und sagen, tu dies oder tu jenes. Nehmen wir uns einen Moment Zeit zur Stille. Herr Jesus Christus, du bist gekommen, um Menschen in die Freiheit zu führen. Immer mehr frei zu werden von ihrer Schuld und von all dem, was sie in unserem Leben angerichtet hat. Frei zu werden von unseren Irrtümern, von falschen Gewohnheiten. Und ich bitte dich, dass das geschehen darf bei uns. Durch deinen guten Geist, den du in unsere Herzen ausgegossen hast. Hilf uns, seine Stimme zu erkennen im Gewirr der vielen Stimmen. Hilf uns, gib uns den Mut und die Kraft, auf seine Impulse zu reagieren. und dass wir uns mitnehmen lassen in einen Prozess des Lernens, des Erkennens und dass wir dadurch umgestaltet werden, tief in unserem Inneren, dass wir mehr und mehr auch beim Lesen deines Wortes erkennen, was du uns sagen willst und dass wir deine Impulse im Alltag vernehmen, deine kleinen und größeren Aufträge. Erbarm dich über uns und vergib uns, wo wir die Stimme deines guten Geistes ignoriert haben, nicht nach ihr gefragt haben, einfach unseren Weg gegangen sind. Vergib uns das. Amen.